Kogu, der erfrischend andere Talk zu aktuellen Compliance- und Corporate Governance-Themen.
Na, Herr Galster, wie steht es um die Kogu bei euch in Deutschland?
Nächstes Jahr wird es richtig spannend.
Wegen eures neuen Lieferkettengesetzes?
Auch das. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Außerdem müssen wir schon dieses Jahr die europäische Whistleblowing-Richtlinie umgesetzt haben, um die Hinweisgeber besser zu schützen.
Erwarten Sie da Probleme?
Die Anonymität der Hinweisgeber zu wahren und sie in der Folge nicht zu benachteiligen, ist schon eine Herausforderung. Schon jetzt. Die Unternehmen werden sich nach meiner Einschätzung mit den formalen Anforderungen, die jetzt kommen, ebenso schwer tun.
Sie spielen auf die Erfassung und Dokumentation der Hinweise der Whistleblower an?
Ja, genau. Außerdem ist nun binnen 7 Tagen der Eingang der Meldung zu bestätigen. Zwar gibt es selbst für E-Mail-Hinweise technische Lösungen mit anonymen Postfächern, aber simpel ist das nicht.
Bei uns in Österreich haben wir die EU-Richtlinie auch noch nicht umgesetzt. Gelten würde sie in Österreich und Deutschland aber trotzdem sofort. Gibt es noch weitere Herausforderungen im neuen Jahr?
Ich glaube, in Deutschland bekommen wir zusätzlichen Druck bei der Geldwäsche. Wir haben uns da in der Vergangenheit zum Beispiel bei Cum-Ex und bei Wirecard nicht mit Ruhm bekleckert. Und jetzt schaut sich die Financial Action Task Force den Zustand in Deutschland genauer an. Da werden wir keine guten Noten bekommen.
Sind davon nur die Banken betroffen oder auch andere Industrie- und Wirtschaftsunternehmen?
Das Geldwäschegesetz erfasst nicht nur Finanzdienstleister, sondern eben auch jeden Güterhändler, also jedes Unternehmen, das Waren kauft und verkauft. Dessen sind sich gerade Mittelständler häufig nicht bewusst. Alle diese Unternehmen müssen sich ihre Bargeschäfte, ihre Geschäftspartner und die damit gegebenenfalls verbundenen Risiken wenigstens einmal anschauen. Ein bisschen Risikomanagement eben.
Und was habt ihr bzw. haben wir noch vor der Brust?
Der Datenschutz bleibt ein Dauerthema. An die DSGVO haben wir uns gewöhnt und können einigermaßen damit umgehen. Meistens jedenfalls. Was jetzt anrollt, ist eine Klagewelle potenziell Geschädigter. Die Gerichte sprechen ihnen vermehrt Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu. Es droht also nicht nur Ärger mit den Datenschutzbehörden, sondern auch die Betroffenen setzen sich nun verstärkt zur Wehr.
Ja, diese Entwicklung kennen wir in Österreich auch. Der österreichische Oberste Gerichtshof hat unlängst einem Kläger Schadenersatz zugesprochen, weil das beklagte Unternehmen ihm nicht umfassend Auskunft zu den über ihn gespeicherten Daten geben konnte oder wollte. Das war zwar ein sehr bekannter Datenschutzaktivist, aber sein Fall könnte Schule machen. Jedenfalls, wenn es nach ihm geht. Jetzt lassen wir uns aber endlich zum Lieferkettengesetz kommen. Was hat es damit auf sich?
Wenn Sie das Gesetz beim vollen Namen nennen, wissen Sie sofort, worum es geht. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. So schöne Gesetzesbezeichnungen gibt's nur bei uns.
Na, keine Sorge, Herr Galster. Das können wir in Österreich genauso gut. Ich weiß ja bereits, dass es bei diesem Gesetz darum geht, dass deutsche Unternehmen ihre Lieferketten, also ihre Zulieferer, genauer anschauen müssen. Aber was genau müssen die Unternehmen da machen?
Kurz gesagt, die Unternehmen sollen ihren menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten nachkommen und dadurch dazu beitragen, dass es bei ihren Lieferanten auf globaler Ebene zu keiner Verletzung menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten kommt.
Na dann.
Finden Sie das nicht eindeutig?
Wir haben ja zuletzt über die Nachhaltigkeit gesprochen. EU-weit sollen die Unternehmen nachhaltiger wirtschaften. Das bedeutet, sie sollen bei der Herstellung ihrer Produkte Ressourcen schonen, möglichst umweltfreundliche Produkte entwickeln und ihren Mitarbeitern vernünftige Arbeitsbedingungen anbieten, um dadurch die Menschenrechte zu schützen. Und das will Deutschland jetzt global entlang der weltweiten Lieferketten durchsetzen.
Sie sagen es, Frau Kalil, Sie sagen es.
Halt, das ist ja für gewöhnlich unsere Schlusspointe. Oder sind wir schon fertig? Nee, jetzt im Ernst. Wenn es in der Lieferkette eines deutschen Unternehmens Anzeichen dafür gäbe, dass Mitarbeiter eines Zulieferers nicht den ortsüblichen Mindestlohn erhalten oder bei ihrer Arbeit gefährlichen Chemikalien ausgesetzt sind, muss dieser Lieferant dann aussortiert werden?
Ganz so brutal ist das Gesetz nicht. Mit einer Grundsatzerklärung soll das Unternehmen erst einmal seine menschenrechts- und umweltbezogenen Erwartungen klar zum Ausdruck bringen. Und dann gilt es, Präventionsmaßnahmen zu treffen, damit es gar nicht zu Verstößen kommt.
Aha. Das scheint mir in eine ähnliche Richtung zu gehen, wie die von uns zuletzt erörterten Nachhaltigkeitsberichte bzw. nicht finanziellen Erklärungen und Berichte.
Ja, nur ist das nicht alles. Im Einklang mit seinen Erwartungen muss das Unternehmen eine Menschenrechtsstrategie und eine Beschaffungsstrategie entwickeln und mit weiteren Maßnahmen untermauern. Dazu gehört beispielsweise, mit den Zulieferern vertraglich zu vereinbaren, dass sie diese Strategien unterstützen und sich diesbezüglich gegebenenfalls sogar auditieren lassen.
Und was ist, wenn die Zulieferer das nicht können oder nicht wollen?
Sehr gute Frage. Wenn tatsächlich Menschenrechte gefährdet sind oder gegen internationale Umweltabkommen verstoßen wird, dann hat das knallharte Konsequenzen.
Da wird mir jetzt aber ganz anders zumute.
Zunächst sind Abhilfemaßnahmen zu treffen. Wenn der Zulieferer aber nicht mitwirken will, wird das nicht helfen.
Jetzt kommt bestimmt Stufe 2.
Richtig. Wenn es keine sofortige Abhilfe gibt, ist ein Konzept sowie ein Zeitplan zu entwickeln, wie diese Verstöße abgestellt oder wenigstens abgemildert werden können.
Naja, so richtig dramatisch klingt das jetzt aber nicht. Im Zweifel wird der Lieferant da aber auch nicht mitmachen wollen.
Sie sind heute aber echt hartnäckig. So eine Eskalation will doch niemand haben. Denn jetzt wird's wirklich ernst.
Gibt's jetzt doch noch echte Konsequenzen?
Tatsächlich schlägt das Gesetz vor, die Geschäftsbeziehung mit einem solchen Lieferanten zeitweise auszusetzen. Wenn keine Besserung eintritt, soll als Ultima Ratio die Geschäftsbeziehung abgebrochen werden können.
Es wird doch aber bitte schon die Ausnahme bleiben.
Davon gehe ich aus. Bei wirklich schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen oder Umweltsünden, insbesondere wenn der Lieferant nicht kooperiert bzw. sich verweigert, wird ein Abbruch der Geschäftsbeziehung meines Erachtens allerdings unvermeidlich.
Und was müssen die Unternehmen sonst noch alles leisten?
Sie müssen die Thematik in ihr Risikomanagement aufnehmen. Das heißt, sie müssen sich Gedanken darüber machen, wo in ihrer Lieferkette Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverstöße stattfinden könnten. Die Unternehmen müssen einen jährlichen Bericht veröffentlichen sowie einen Menschenrechtsbeauftragten einsetzen. Ich nehme jetzt an, das kann der Compliance Officer oder der HR-Chef dann übernehmen. Außerdem muss ein Beschwerdemanagement eingerichtet werden und da sind wir dann wieder ganz nah beim Whistleblowing.
Sie erwähnten ja schon beim letzten Mal, dass alle Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern im Inland das bis 1. Jänner 2023 umgesetzt haben müssen. Welche Konsequenzen oder gar Strafen drohen denn danach?
Wenn es Betroffene oder gar Geschädigte gibt, also zum Beispiel Mitarbeiter eines Zulieferers im Ausland, haben diese kein eigenes Klagerecht. Es gibt keine unmittelbare zivilrechtliche Haftung. Rechte aus dem Gesetz geltend machen können nur Gewerkschaften und NGOs in Form der Prozessstandschaft, wenn sie für diese Verfahren zugelassen wurden. Die Bußgeldseite ist insoweit imposanter. Es können Bußgelder von bis zu 800.000 Euro verhängt werden. Bei Unternehmen mit mehr als 400 Millionen Euro Umsatz kann das Bußgeld auf bis zu 2% dieses Umsatzes ausgedehnt werden.
Harter Tobak. Gibt es vielleicht auch eine aus Unternehmenssicht positive Seite des Gesetzes?
Ja, die gibt es. Also zumindest für die Compliance-Praktiker in den Unternehmen. Denn das Gesetz sagt ausdrücklich, dass Compliance-Prävention ebenso wie die Unterstützung bei der Aufklärung und die Wiedergutmachung von Schäden bei der Bemessung der Geldbuße zu berücksichtigen sind. Insoweit kann es sich also lohnen, in Compliance zu investieren, denn wenn einmal etwas schief geht, kann dies die Geldbuße gegebenenfalls sogar auf null reduzieren. So bekommt gutes Risikomanagement und gute Compliance einen Mehrwert.
Schon verblüffend, wie eng Compliance, Corporate Governance und Nachhaltigkeitsthemen wieder einmal miteinander verknüpft sind.
Sie sagen es, Frau Khalil, Sie sagen es.